Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Die Europäische Zentralbank kauft derzeit wieder in großem Umfang Anleihen auf. Die EU und einzelne Staaten verabschieden ein Konjunkturpaket nach dem anderen. Wir gehen daher in dieser Sendung der Frage nach, ob durch diese ganze Geldflut nun steigende Preise drohen. Und wir sprechen über das Briefgeschäft. Das Bundesverwaltungsgericht hat nämlich heute entschieden, dass die Deutsche Post 2016 zu Unrecht ihr Briefporto auf 70 Cent für Standardbriefe angehoben hat. Zuerst aber blicken wir in die USA. Dort ärgert sich US-Präsident Donald Trump derzeit über das soziale Netzwerk Twitter. Der Nachrichtendienst hatte am Dienstag nämlich erstmals zwei Nachrichten von Trump als irreführend gekennzeichnet. Deswegen will der Präsident jetzt dafür sorgen, dass man bei solchen Kennzeichnungen leichter gegen soziale Netzwerke vorgehen kann. Eigentlich könnte der Präsident aber wichtigere Sorgen haben. In den USA sind nämlich inzwischen mehr als 100.000 Menschen mit Corona gestorben. Das zeigen Zahlen der Johns Hopkins Universität. Und die Entwicklung am Arbeitsmarkt war zuletzt auch besorgniserregend. Darüber spreche ich jetzt mit unserem US-Korrespondenten Thilo Köster. Herr Köster, mehr als 100.000 Corona-Tote. Wie gehen die Menschen in den USA mit dieser Zahl um?
Lassen Sie mich beginnen mit Dankbarkeit. Klingt ein bisschen pathetisch, aber es gibt Dankbarkeit für die vielen Helfer, für alle, die das Leben aufrechterhalten haben. Es gibt eine große Bereitschaft, zusammenzuhalten, sich an Bestimmungen zu halten, mit Ausnahme jener fanatisierten Trump-Fans, die sich zum Beispiel in Michigan zur Demonstration trafen. Es gibt eine große Verunsicherung, das ganze Leben wurde durcheinander gewürfelt und es gab die traumatische Erfahrung, dass man sich nicht von seinem Nächsten verabschieden kann, dass man auch nicht mal zusammen trauern kann, dass die Opfer vor allem die Alten waren, die Minderheit. Die soziale Schieflage hat alle Defizite im Gesundheitssystem, im Sozialsystem dieses Landes schonungslos aufgedeckt. Und es ist noch etwas gewachsen, nämlich die Erkenntnis, dass Donald Trump alles andere als empathisch ist. Er hat geprahlt, wenn er nicht so schnell reagiert hätte, läge die Zahl der Toten bei 2 Millionen. Da müsste man schon von einem gewaltigen Erfolg sprechen.
US-Präsident Donald Trump hat ja auch schon angekündigt, er will eigentlich schnelle wirtschaftliche Lockerungen durchsetzen. Jetzt kamen heute auch noch mal neue Zahlen zum US-Arbeitsmarkt. Kann man dann sagen, es geht wenigstens wirtschaftlich in den USA wieder ein bisschen bergauf?
Nee, das kann man nicht sagen. Unlängst soll Donald Trump im Oval Office getobt haben. Das Virus habe seine ganze Bilanz zunichte gemacht. Die Zahlen sprechen für sich, Frau Scherer. In der vergangenen Woche haben sich erneut 2,1 Millionen Menschen neu arbeitslos gemeldet. Die Quote lag im Februar bei 3,5%. Jetzt im Juni wird sie mit 20% projiziert. Insgesamt sind jetzt 40 Millionen Menschen ohne Arbeit. Die Behörden sind überfordert, die Sozialämter überlastet. Ohne Lebensmittelkarten hätten viele gar nichts mehr zu sagen. Die schnelle Erholung, die man sich durch diese verfrühte Lockerung der Auflagen versprochen hat, die ist noch nicht spürbar. Sie ist noch nicht bei den Menschen angekommen.
Jetzt stehen ja in den USA auch bald im November Wahlen an. Wie reagieren denn jetzt eigentlich all diese ganzen hartgesottenen Anhänger von Donald Trump? Stehen die nach wie vor hinter ihm, trotz den ganzen Toten und trotz der Arbeitslosigkeit?
Also ich war im Januar, Februar und Anfang März viel im Land unterwegs, in Iowa, New Hampshire, Nevada und so weiter. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der harte Kern der Trumpisten nach wie vor wie ein Mann hinter ihnen steht, denn die Wahlen werden hier nicht gewonnen, indem man das eigene Lager indem man das eigene Lager bis auf die letzte Stimme mobilisiert. Da war Trump im Vorteil, die Demokraten klar im Nachteil. Aber wie sich jetzt dieses Missmanagement auswirkt während der Corona-Krise, seine unsensible Art, seine Lügen, Halbwahrheiten, seine leeren Versprechungen, das kann ich nicht einschätzen. Die Umfragen sprechen für Joe Biden. Er erzielt regelmäßig höhere Werte als Donald Trump, aber ich traue diesen Umfragen nicht so ganz über den Weg.
In den USA sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen mit Corona gestorben. Thilo Kössler war das im Gespräch. Und von den USA blicken wir jetzt nach Russland. Dort hat sich der Präsident Wladimir Putin gestern Abend dazu geäußert, wie hart sein Land von der Corona-Pandemie betroffen ist. Und er hat Maßnahmen vorgestellt, wie er Arbeitslose und Unternehmen unterstützen will. Auch in Russland ist die Lage derzeit nicht besonders gut, was offizielle Berichte aber nicht immer widerspiegeln. Unser Korrespondent Tilko Kössler hat die Rede von Wladimir Putin angehört und kritisch hinterfragt.
Die Corona-Krise hinterlässt schon jetzt tiefe Spuren in der russischen Wirtschaft und im Arbeitsmarkt des Landes. Die letzten Daten zeigen, dass die Zahl der offiziell als arbeitslos Gemeldeten wächst und nun beträgt sie ungefähr 1,9 Millionen, so Präsident Wladimir Putin. 1,9 Millionen registrierte Arbeitslose in einem Land mit 144 Millionen Einwohnern scheinen zunächst einmal nicht hoch zu sein. Aber es lohnt eine genauere Analyse des Zahlenwerks, denn nicht jeder Arbeitslose ist registriert. Wendet man die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation auf Russland an, dann zählt das Land aktuell 4,3 Millionen Arbeitslose. Das ist ein Anstieg binnen eines Monats um 23%. Das gibt einen Hinweis darauf, wie spürbar der Arbeitsmarkt auf den Einbruch der russischen Wirtschaft reagiert. Der wird zurzeit für das ganze Jahr auf bis zu 5% geschätzt. Besonders betroffen sind nach den Worten von Arbeitsminister Anton Kotjakow vor allem der Einzelhandel außer Nahrungsmittel, die Gaststätten und Gastgewerbe. Inzwischen wird das Arbeitsverbot zwar Branche für Branche, Region für Region gelockert, aber der Markt reagiere mit einigen Wochen Verzögerung. Eine Stabilisierung erwarten wir erst im vierten Quartal. Eine positive Dynamik sehen wir vermutlich im ersten, zweiten Quartal 2021. Nach unserer Einschätzung wird der Höchststand der Arbeitslosenzahl im dritten Quartal dieses Jahres erreicht sein. Ökonomen betonen, dass die Datenlage zur Arbeitslosigkeit in Russland lückenhaft sei. Wie die Behörde Rosstat die Statistik erstelle, erklärt im unabhängigen Sender Dosht der Ökonom Wladimir Gimpelson. Die Daten würden nicht von einer Art Arbeitsagentur gesammelt, sondern in Umfragen erhoben. In unserem Land wird das nicht am Telefon oder im Internet gemacht, sondern speziell ausgebildete Interviewer gehen zu den Leuten hin und befragen jeden Erwachsenen in einem Haushalt. Monatlich werden etwa 65.000 Leute befragt. Sie machen das nicht schlecht, aber das Problem heute ist, sie können nicht überall hingehen, aus epidemiologischen Erwägungen heraus. Um die unvollständige statistische Datenlage auszugleichen, gehen Ökonomen wie Wladimir Gimpelson von einer real höheren Arbeitslosigkeit in Russland aus. Sie nennen eine Quote von etwa 9%, Tendenz steigend. Die Zahlen näherten sich der schlimmsten ökonomischen Krisensituation, die das moderne Russland im Jahr 1998 erlebte. Armut, Staatsbankrott und eine Arbeitslosigkeit von 13%. Im Gegensatz zu 1998 hat der russische Staat von heute Geld in seinen Kassen. Die zur Linderung der Corona-Krise verkündeten Sozialprogramme allerdings sind klein ausgefallen. Doch nun wurden vor dem Hintergrund der jüngsten Zahlen vom Arbeitsmarkt neue Maßnahmen verkündet. Anspruchsfristen auf Arbeitslosengeld wurden verlängert, wer Kinder zu ernähren hat, bekommt einen Bonus und das Mindestarbeitslosengeld wurde verdreifacht. Doch auch hier lohnt sich ein genauerer Blick. So beträgt das nun erhöhte Mindestarbeitslosengeld monatlich 4.500 Rubel, was etwa 58 Euro entspricht. Damit lässt sich nirgendwo in Russland überleben. Diesen Mindestsatz aber erhält nach offiziellen Angaben fast die Hälfte der Arbeitslosen. Woran auch abzulesen ist, die Corona-Krise ist in Russland auch eine soziale Krise.
Tilko Gries war das über die Folgen der Corona-Pandemie in Russland. Die Inflation in Deutschland liegt im Mai gegenüber dem Vorjahr bei 0,6% und damit ziemlich niedrig. Das zeigt eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamts. Da momentan weder Unternehmen noch Verbraucher in Kauflaune sind, gibt es keine Nachfrage, die die Preise antreiben könnte. Allerdings, momentan bringen zahlreiche Staaten Konjunkturprogramme auf den Weg und die Europäische Zentralbank kauft wieder in großem Umfang Anleihen an den Finanzmärkten. Ob das die Preise mittelfristig doch stark in die Höhe treiben könnte, dieser Frage ist Mischa Erhardt nachgegangen.
Die Corona-Krise schreibt sich mehr und mehr in alle Wirtschaftsdaten ein. Während sich Nahrungsmittel im Mai verteuerten, haben die Energiepreise stark nachgegeben und das Preisniveau nach unten gezogen.
Die Preise, also angefangen beim Import oder der Produktion, über den Handel bis zum Endverbrauch oder Export, wurden seit Ausbruch der Krise insgesamt stark nach unten gedrückt,
sagte Susanne Hagenkort-Rieger, Leiterin der Gruppe Preise im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, vor wenigen Tagen. Mit einer Inflation von gut 0,5% gegenüber dem Vorjahr liegt die Preisteuerung auf einem so niedrigen Niveau wie zuletzt im Jahr 2016. Es sind vor allem die gefallenen Ölpreise am Weltmarkt und damit verbunden niedrigere Preise für Heizöl und an den Tankstellen, die den Preisanstieg bremsen. Und der niedrige Preisanstieg, der dürfte sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen. Denn Kurzarbeit und steigende Arbeitslosigkeit werden Konsum und Kauflust dämpfen. Hinzu kommt, dass sich viele Unternehmen nun verschulden müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Verschuldete Unternehmen aber werden kaum größere Anschaffungen oder Investitionen stemmen können. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Diesen Schulden stehen ja keine ertragreichen Investitionen gegenüber. Sie werden also bestrebt sein, die Schulden, wenn der Aufschwung erstmal da ist, zurückzuzahlen. Aber das heißt auch, sie werden sparen, sie werden sich zurückhalten beim Einstellen, sie werden sich zurückhalten beim Investieren. Und das ist ein zweiter Grund, warum es nur sehr moderat nach oben gehen sollte.
Die Erholung der Wirtschaft wird also dauern und der Inflationsdruck dürfte damit vergleichsweise gering bleiben infolge der Krise. Das wiederum dürfte die Europäische Zentralbank auf den Plan rufen, denn die verfolgt das Ziel der Preisstabilität und sieht das aber erst bei einer Teuerungsrate von knapp 2% gegeben.
Ja, die EZB wird hier nicht amused sein, denn sie hat immer noch das Mandat Preisstabilität. Und ich denke, das passt der EZB aktuell ganz gut in den Kram. Denn ich sehe doch so eine Neigung, dass man, was es auch kosten wird, versuchen wird, nochmal aufzustocken.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. Über ein Krisennotfallprogramm planen die Währungshüter in Frankfurt bislang, bis zum Jahresende 750 Milliarden Euro in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen. Möglich, dass die Chefin der EZB, Christine Lagarde, in der kommenden Woche noch einmal nachlegt und das Notprogramm ausweitet. Trotz dieser Geldflut glauben die meisten Ökonomen aber nicht daran, dass in den kommenden Jahren ein Inflationsschock, also massiv explodierende Preise, drohen.
Ja, vor allem deutsche Volkswirte haben immer gelernt, dass die Inflation überall, hinter jeder Ecke lauert. Seit 12 Jahren passiert das nicht. Und das wird sicherlich für die kommenden Jahre auch nicht passieren. Warum? Wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit. Wir haben niedrige Energie- und Ölpreise. Wir haben eine steigende Verschuldung bei Staaten, bei Unternehmen, bei Haushalten. Und das spricht dafür, dass wir wirklich keinen Anstieg der Inflation in den nächsten Jahren sehen werden.
Deutschland droht kein Inflationsschock, Mischa Erhardt berichtete. Der Bundestag hat heute mehrere neue Steuerregeln beschlossen, unter anderem, dass die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19% auf 7% gesenkt werden soll. Restaurants müssen also von dem Geld, das sie einnehmen, jetzt weniger an den Staat abgeben. Das soll ihnen helfen, die ausgefallenen Einnahmen der vergangenen Wochen zumindest ein bisschen wieder wettzumachen. Wie die Parteien diese Maßnahme bei der Debatte im Bundestag beurteilt haben und wie auch Eltern in der aktuellen Krise jetzt besser unterstützt werden sollen, das berichtet Thorsten Huhn.
Mit der Mehrheit der Koalitionsstimmen von CDU, CSU und SPD sowie der FDP hat der Bundestag beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Speisen in Gaststätten herabzusetzen. Sie sinkt ab 1. Juli von 19 auf nur noch 7%. Diese Regelung gilt für ein Jahr. Sie soll Restaurants und Cafés helfen, ihre verlorenen Umsätze wenigstens zum Teil wieder hereinzuholen. Und das relativ schnell, sagte die SPD-Abgeordnete Ingrid Arndt-Brauer in der Debatte des Bundestages.
Ich glaube, das ist nicht das beste Maßnahmenpaket, was wir für diesen Bereich gestrickt haben. Aber es war so gewünscht und wir machen es deswegen auch befristet. Aber ich glaube, dass wir im Konjunkturpaket, was wir demnächst stricken werden, in den nächsten Wochen diesen Gastronomiebereich unbedingt noch bedenken müssen, weil zum Beispiel die Kneipen sind überhaupt nicht positiv betroffen.
Auch Catering-Unternehmen, Supermärkte und Bäckereien sollen davon profitieren, wenn sie fertige Speisen verkaufen. Die Steuermindereinnahmen des Bundes dadurch beziffert die Regierung auf insgesamt gut 2,7 Milliarden Euro. Der CDU-Abgeordnete Fritz Günzler verwies darauf, dass man bei allen Maßnahmen darauf achten müsse, dass die Unternehmen ihre Liquidität behielten.
Es ging jetzt im ersten Schritt darum, zu überlegen, wie wir Liquidität bei den Unternehmen sichern. Es gab verschiedene Maßnahmen der Finanzverwaltung schon. Es gab Stundungserleichterungen, zinslose Stundungen, Herabsetzung von Vorauszahlungen wurden erleichtert. Also ist eine ganze Menge getan worden, aber es ist weiter was zu tun, damit wir das Wesentliche schaffen, nämlich Liquidität bei den Unternehmen zu sichern.
Der AfD-Abgeordnete Sebastian Münchmeier hingegen kritisierte die Maßnahmen der Bundesregierung.
Die Lockerungen der Bundesregierung kamen, das haben wir mehrfach gesagt, zu spät und zu zaghaft. Aber auch jetzt, nachdem die Restaurants, die Cafés und die Gaststätten endlich wieder öffnen dürfen, zeigt sich, dass unter den vorgegebenen Auflagen ein erfolgreiches Wirtschaften nahezu unmöglich ist.
Im gleichen Gesetzespaket hat der Bundestag eine stärkere Unterstützung für berufstätige Eltern beschlossen. Es geht dabei um Väter und Mütter, die wegen eingeschränkten Kita- oder Schulbetriebs nicht arbeiten können. Sie haben jetzt das Recht, länger Geld vom Staat zu bekommen. Der Lohnersatz wird nun bis zu 20 Wochen lang gezahlt und nicht mehr nur 6 Wochen.
Gastronomen müssen weniger Steuern bezahlen und Eltern, die derzeit ihre Kinder betreuen müssen und nicht arbeiten können, die bekommen mehr Geld, Thorsten Huhn berichtete. Wenn in Deutschland neue Infrastrukturprojekte wie Autobahnen gebaut werden, dann ist der Balanceakt zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichem Fortschritt schon jetzt nicht so einfach. Künftig könnte es dabei noch einen Streitpunkt mehr geben. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich heute entschieden, dass Menschen, die einen privaten Brunnen haben, gegen solche Bauprojekte klagen dürfen. Aufhänger dafür war ein Fall im Stadtteil Ummeln in Bielefeld. Dort befürchten Anwohner, dass eine neue Autobahn das Trinkwasser aus ihren Hausbrunnen verunreinigen könnte. Philipp Rayon berichtet.
Der Europäische Gerichtshof hat heute über einen geplanten Autobahnzubringer in Bielefeld entschieden. Es ging um die Auswirkungen auf das Grundwasser und wer dagegen klagen kann. Mit dem Urteil weiten die Richter den Rechtsschutz in Deutschland gegen große Infrastrukturprojekte aus. Betroffen sind etwa Autobahnen, Eisenbahntrassen oder auch Hochspannungsleitungen. Frank Fellenberg, Fachanwalt für Verwaltungsrecht bei der Großkanzlei Redeker.
Der Gerichtshof bejaht das Klagerecht für diejenigen Personen, die von einem Verstoß gegen das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot und das wasserrechtliche Verbesserungsgebot unmittelbar betroffen sind. Und das sind die Personen, die das fragliche Grundwasser rechtmäßig nutzen, zum Beispiel eben die Nutzer eines Hausbrunnens.
Bislang gab es im deutschen Verwaltungsrecht eine Besonderheit. Auf Umweltbelastungen durften sich nur Umweltverbände berufen. Das galt auch, wenn das Projekt das Grundwasser oder andere Gewässer wie Flüsse oder Seen belastete. Das ändert sich nun. Auch Privatleute mit Hausbrunnen dürfen klagen. Der Generalanwalt am EuGH hatte sogar gefordert, dass jeder klagen könne, der an ein öffentliches Wassernetz angeschlossen ist. Dazu äußerten sich die höchsten EU-Richter heute nicht, widersprachen aber auch nicht. Es ist daher gut möglich, dass künftig noch mehr Bürger gegen Großbauprojekte klagen können. Das muss aber erst noch gerichtlich geklärt werden. Die Wirtschaft hatte das schon befürchtet. Katrin Schiffer vom BDI, dem Bundesverband der deutschen Industrie.
Es wird zu einer Zunahme von Klagen kommen aus unserer Sicht. Und die Konsequenz hieraus ist, dass sich die Verfahrensdauer für notwendige Infrastrukturprojekte massiv verlängern wird. Das geht in Richtung Erneuerung von Verkehrswegen oder Leitungsausbau für erneuerbare Energien, die damit noch mehr verzögert werden.
Der Ummeln-Fall ist ein Justizpolitikum geworden. Denn anders als sonst üblich beteiligte sich die Bundesregierung nicht am Verfahren. Ein Fehler, meinen Kritiker. Die Regierung hätte die Besonderheiten des deutschen Verwaltungsrechts erklären müssen. Noch einmal Katrin Schiffer vom BDI.
Es wäre sicher sehr hilfreich für das Verständnis der europäischen Richter gewesen. Und ich habe als Vertreterin der deutschen Industrie wenig Verständnis dafür, dass die Bundesregierung hier nicht eingegriffen hat.
Warum die Bundesregierung nicht aktiv wurde, bleibt unklar. Auf Anfrage wollte sich das zuständige Bundeswirtschaftsministerium zu den Vorwürfen nicht äußern. Nach WDR-Recherchen liegt es aber nahe, dass sich die beteiligten Ministerien nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnten und deshalb überhaupt keine Stellungnahme abgaben. Für die klagenden Anwohner aus Bielefeld ist das heutige Urteil positiv. Endgültig wird über die Pläne für den Autobahnzubringer an der A33 aber erst das Bundesverwaltungsgericht in einigen Monaten entscheiden.
Der Europäische Gerichtshof hat das Klagerecht von Bürgern gegen große Bauprojekte ausgeweitet, Philipp Rayon berichtete. Und wir bleiben bei Urteilen. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Portoerhöhung der Deutschen Post bei Standardbriefen für rechtswidrig erklärt. Die Bundesnetzagentur hatte 2015 bewilligt, dass die Deutsche Post das Porto für Standardbriefe von 62 auf 70 Cent anheben darf. Die Richter haben aber jetzt gesagt, anstatt an den tatsächlichen Kosten und Gewinnen der Post, habe sich die Bundesnetzagentur bei der Regulierung an den Gewinnmargen von anderen europäischen Postunternehmen orientiert, die allerdings ebenfalls ein Monopol im Briefmarkt haben. Norbert Hiller berichtet.
Die Bundesnetzagentur will prüfen, welche Auswirkungen das Urteil auf die Höhe des jetzt geltenden Briefportos hat. Privatkunden der Deutschen Post profitieren höchstens in Zukunft von diesem Urteil. In einer ersten Stellungnahme sagte der Bonner Konzern, dass nur der Kläger Ansprüche hätte. Geklagt hatte ein Verband von Konkurrenten der Post, wie Hermes und DPD zum Beispiel. Die hatten bemängelt, dass das Briefporto zwischen 2016 und 2018 zu hoch gewesen sei. Die Postkonkurrenten befürchten, dass die Deutsche Post mit Geld aus dem Briefporto ihren Paketbereich quersubventioniert hat. Die Bonner Bundesnetzagentur hatte die Erhöhung 2015 genehmigt. In einer ersten Stellungnahme sagte die Agentur dem WDR, dass sie damals nicht anders hätte handeln können. Denn Grundlage der Portoerhöhung sei die Postentgeltregulierungsverordnung gewesen. Und diese Verordnung habe damals die Regierung beschlossen. Der klagende Bundesverband für Expresslogistik zeigt sich nun zufrieden mit dem Urteil. Ein Sprecher sagte, dass es hoffentlich den Weg ebnet für ein neues Postgesetz, das, Zitat, die unberechtigten Privilegien der Deutschen Post aufhebt.
Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Portoerhöhung der Deutschen Post bei Standardbriefen für rechtswidrig erklärt, Norbert Hiller berichtete. Als nächstes blicken wir auf den Energieversorger E.ON. Der hat heute Hauptversammlung abgehalten und bekannt gegeben, bisher komme man ganz gut durch die schwierige Phase. Jörg Marksteiner berichtet.
Bislang kommt der Energiemulti vergleichsweise gut durch die Corona-Krise. E.ON-Chef Johannes Theissen sagte, die Gewinnziele werden wohl dennoch alle erreicht und auch die Dividende für die Aktionäre wird nicht gekürzt. Der Grund für den verhaltenen Optimismus: durch die milliardenschwere Übernahme der RWE-Tochter Innogy stammen 80% und damit der Großteil des Gewinns jetzt aus dem Betrieb von Strom- und Gasnetzen. Und dieses Geschäft ist staatlich reguliert, die Rendite wird also garantiert. Wenn Großkunden in der Krise weniger Strom verbrauchen, schlage das nicht mehr so stark durch.
Wir halten unser Geschäft aus heutiger Sicht auch hinsichtlich der Corona-Pandemie für widerstandsfähig. Gleichwohl geht die Pandemie natürlich auch an E.ON nicht spurlos vorbei. Wie sollte sie es? Wir sind mitten in der Gesellschaft.
Gelassen zeigte sich Theissen, dass mehrere Stadtwerke und Regionalversorger gegen die Milliardenübernahme der Netze vor dem Europäischen Gerichtshof noch klagen wollen. Das hat aber keine aufschiebende Wirkung. Theissen sagte, er gehe nach wie vor davon aus, dass Innogy bis Ende des Jahres vollkommen in E.ON aufgegangen ist. Statt in der traditionsreichen Grugerhalle hat E.ON sein Aktionärstreffen erstmals online abgehalten. Mit einer der höchsten Beteiligungen von Aktionären seit Jahrzehnten. Über 100 Fragen sind eingegangen. E.ON will sich deshalb dafür einsetzen, auch nach der Krise Online-Hauptversammlungen beizubehalten.
Sicher kann und muss das Format weiterentwickelt werden und hat noch deutlichen Raum für Verbesserungen. Das ist jetzt schnell gestrickt. Aber ich werbe von hier dafür, den Weg für eine modernere und zeitgerechtere Hauptversammlung auf dieser Basis zu suchen.
Möglicherweise auch, weil sie nur rund ein Viertel dessen kosten, was sonst für Technik, Hallenmiete, Sicherheit und Verpflegung ausgegeben werden muss.
E.ON kommt bisher gut durch die Krise, Jörg Marksteiner berichtete. Damit kommen wir zum Blick an die Börse und schalten zu unserem Korrespondenten Samir Ibrahim in Frankfurt am Main. Herr Ibrahim, was sagen denn die Anleger zu den ganz guten Zahlen bei E.ON?
Ja, sie finden das gut. Keine Überraschung. Es ist ja klar, dass gerade E.ON und RWE, also defensive Titel, vergleichsweise gut durch die Krise kommen. Das haben solche Unternehmen so an sich. Der Aktienkurs heute auch ein Stück weit nur auch als Reaktion auf die Hauptversammlung mit einem Plus von 1,7%.
In den Schlagzeilen war heute Volkswagen wegen einer Aufsichtsratssitzung. Was war da los?
Ja, bei VW geht's offensichtlich hinter den Kulissen momentan hoch her. Es gab ja auch einen Zeitungsbericht, dass der Konzernchef dies gestürzt werden sollte. Das wurde dann dementiert, hatte aber die Aktie schon ordentlich ins Minus gedrückt. Für große Furore sorgt der neue Golf 8, das zentrale Modell oder eines der zentralen Modelle des Konzerns. Da wird der Führung vorgeworfen, dass der Druck viel zu hoch gewesen sei, neue Technik einzubauen und man eben zu viel Technik in ein neues Auto hat einbauen wollen. Der Anlauf ist bisher nicht so richtig geglückt. Die Aktie von VW heute auch mit 1% im Minus, hat das aber gemein mit allen anderen Autoherstellern. Alle Autohersteller momentan im Minus, denn sie sind die letzten Tage einfach gut gelaufen.
Bei der Lufthansa verzögert sich das staatliche Rettungspaket. Wie kommt diese Hängepartie an?
Ja, Anleger lässt das im Moment noch kalt. Man setzt hier einfach darauf, dass das funktionieren wird und wartet ab. 4,5% heute das Plus im Aktienkurs. Damit setzt sich dieser Höhenflug der Lufthansa fort.
Dann blicken wir noch auf den DAX und hängen dann auch direkt Euro, Gold und die Rendite deutscher Staatsanleihen hinten an.
Ja, der DAX ist heute um 125 Punkte gestiegen, das ist gut 1%, damit neuer Stand 11.783 Punkte. Geht natürlich sehr, sehr schnell immer weiter nach oben, jetzt der vierte Tag in Folge im Plus, das macht den einen oder anderen nervös, nämlich Gold steigt auch um auf 1.722 Dollar am Nachmittag. Die Renten-Umlauf-Rendite, das auch noch schnell, minus 0,41% und der Euro steigt auf 1,1016 Dollar.
Das war der Börsenbericht von Samir Ibrahim. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Karin Fischer. Unter anderem geht es um die nächste Frankfurter Buchmesse. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.